Ja, ich möchte auch ganz herzlich alle Mütter begrüßen. Es ist ein besonderer Tag für die Mütter. Und wisst ihr, ich dachte, es wäre so schön, dass wir als Kinder nicht nur einmal im Jahr sich mit diesen Gedanken beschäftigen, sondern wirklich, dass es uns täglich bewusst ist, was unsere liebe Mütter für uns getan haben oder noch tagtäglich auch tun. Wir haben in dem Programm einerseits so manche Pflichten, Aufgaben der Mütter betrachtet und parallel das Verhältnis auch zu unserem himmlischen Vater betrachtet. Und ich möchte jetzt noch eine Facette zeigen, wie eine Mutter im Wort Gottes auch verglichen wird. Und zwar das geistliche Verhältnis der Gemeinde auch mit Christus. Wird gezeigt einmal in dem Bild, dass Jesus Christus der Ehemann ist und die Braut ist eben seine Ehefrau. Und die Gemeinde seine Ehefrau. Es wird aber auch das Bild gezeigt, dass der Verlobte und die Verlobte, sozusagen, solange auf der Erde man noch lebt, auch dieses Bild wird uns in der Bibel gezeigt. Und so möchte ich uns aus Epheser 5, Vers 25 den Vers lesen: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Und etwas später sagt Apostel Paulus: Es ist ein Geheimnis, und ich spreche von Christus und der Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde, können wir so sagen, das ist unsere geistliche Mutter. Und in Galater 4, Vers 26 heißt es: Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Und da haben wir jetzt diese beiden Vergleiche, dass wir einmal die Gemeinde hier auf Erden haben, die unsere Mutter genannt wird, aber auch die Gemeinde, die schon oben ist, zu der wir alle, wenn wir einmal von dieser Erde gehen, einmal auch dazugehören werden, wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus auch haben. Und darum habe ich auch dieses Thema für heute Morgen überschrieben: Gemeinde, unser aller Mutter. Zuerst wollen wir uns mit dem Wort Mutter beschäftigen. Wer darf für sich persönlich dieses Wort eigentlich in Anspruch nehmen? Ja, ich bin eine Mutter. Muttersein bezeichnet ja gerade den Umstand, dass man Kinder zur Welt gebracht hat. Für eine natürliche Geburt eines Kindes bedarf es ein Mann, aber auch eine Frau. Und sie müssen ein Fleisch werden, bevor auch ein Kind ganz natürlich auch zur Welt kommt. Und wisst ihr, auch hier wiederum greift das Wort Gottes diesen Gedanken auf aus Epheser 5, Vers 31 bis 32. Darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein sehr bekannter Vers, der auf die natürliche Ehe Bezug hat. Und dann geht aber der Apostel Paulus weiter und sagt: Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Also eine Parallele vom natürlichen Leben zum geistlichen Leben auch hin. dass die Mutter oder dass eine Frau Kinder zur Welt bringt, das ist im Natürlichen so. Und jetzt wollen wir uns auf die geistliche Ebene auch bewegen. Und in Jesaja 66, Vers 8, sagt der Prophet so: Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Hier wird jetzt Bezug genommen auf die Gemeinde, auf Zion, die ja Kinder geistlicher Art auch zur Welt bringt. Und uns ist es aus dem Natürlichen doch so bekannt, wir Männer hören es nur, wir können es vielleicht nur so etwas empfinden, aber die Mütter in unserer Mitte, die können jetzt ganz gut nachvollziehen, was ich jetzt sage. Eine Schwangerschaft, eine Geburt, die hat immer mit gewissen Einschränkungen zu tun. Man kann in dieser Zeit nicht einfach so leben, wie man bisher auch gelebt hat. Eine Schwangerschaft, eine Geburt, das hat mit Verzicht, hat mit Schmerzen etwas zu tun. Und doch, können wir sagen, ist eigentlich ja, bei jeder Frau dieser sehnsüchtige Wunsch nach einem Kind da. Und wenn wir das Ganze jetzt auf das Geistliche übertragen, haben wir als Gemeinde wirklich diesen sehnsüchtigen Wunsch, dass unter uns noch Kinder zur Welt kommen? Dass Menschen unter uns wirklich geistliches Leben erhalten, die Gott allein natürlich auch das Leben geben kann. Das war der erste Punkt, dass die Mutter an dem Prozess der Geburt beteiligt ist. Das muss uns einfach bewusst sein, dass die Gemeinde auf dem geistlichen Gebiet ja, an diesem Prozess auch teilnimmt. Wir haben dann aber auch schon betrachtet, die Aufopferung der Mutter haben wir als zweiten Programmpunkt auch gehabt. Kinder bedeuten ja für die Mutter, für den Vater nicht nur Freude, sondern es geht einher ja, mit so einigen schlaflosen Nächten, mit so manchen Entbehrungen, die man auch hat. Man muss Opferbereitschaft einfach aufbringen. Und doch entscheiden sich die Eltern ganz natürlich für die Kinder. Es ist ihnen einerseits bewusst, und wenn es vielleicht bei dem ersten Kind nicht so bewusst war und man etwas dann irgendwie, wow, das geht ja doch mit einigem einher, aber spätestens bei dem zweiten Kind stellt sich ja die Frage ganz, ganz bewusst. Ja, sollen wir den Weg gehen? Ist es der Wille Gottes auch für uns? Und meine Lieben, auf diese ähnliche Art und Weise möchte ich nochmal zu dem ersten Punkt zurückkommen. Auch wenn es mit Mühe, auch wenn es mit Arbeit verbunden ist, Kinder zu gebären, ist die Frage an uns auf der geistlichen Ebene: Sind wir bereit als Gemeinde, Opfer, Entbehrungen auf uns zu nehmen, gewisse Einschränkungen, damit Kinder geistlich geboren werden? Sind wir bereit, wirklich im Gebet, ja, vor Gott zu kommen und zu beten, ob es für unsere eigenen natürlichen Kinder ist, ob es für unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen ist, Menschen in unserem Bekanntenkreis, die noch ferner sind von Gott? Sind wir wirklich bereit, wirklich den Gebetsdienst für diese Seelen zu tragen? Es ist nicht nur, ja, dass wir sagen, wir gehen einfach ins Gebet und sagen, Gott, rette doch bitte Menschen, die ferne von dir sind. Wenn wir wirklich Seelen auf dem Herzen haben, dann bedeutet es für uns viel, viel mehr. Lass uns mal aus dieser Warte auch betrachten, wie begleiten wir eigentlich unsere natürlichen Kinder durch das Leben? Kinder gehen unterschiedliche Phasen durch. Sie haben Phasen, wo irgendwie Sonnenschein da ist, wo alles irgendwie gelingt. Es ist eine Harmonie in der Familie, mit Freunden klappt alles sehr gut. Das Leben ist einfach schön. Dann gehen Kinder aber auch Phasen durch, wo sie gewisse Schwierigkeiten haben, wo sie vielleicht mit Freunden streiten, mit den Geschwistern in der Familie irgendwie im Clinch stehen. Vielleicht wird man in der Schule nicht so ernst genommen. Man wird vielleicht ausgegrenzt. Also man hat auch gewisse Nöte, Probleme. Und da liegt es uns doch als Eltern es auf dem Herzen, diese Kinder nicht nur in den guten Tagen des Lebens zu begleiten, sondern wenn sie vor allem ja, vor diesen Herausforderungen auch stehen. Meine Lieben, wie ist es auf dem geistlichen Gebiet? Ist es hier nicht so ähnlich? Es gibt Phasen bei Kindern, auch geistlich gesehen, wo alles so glatt läuft, ja? Die Sonne scheint, es ist wunderbar, so eine Nachfolge. Aber jeder von uns kennt auch diese Phasen, wo irgendwie Anfechtungen, Stürme, gewisse Kämpfe auch da sind. Und meine Lieben, genau hier setzt wiederum die Gemeinde an. Es ist ihre Aufgabe, an jeden Einzelnen zu sehen, vielleicht in seinen Zweifeln, in seinen Kämpfen, in seinen Nöten und dann eben stützend diesen Menschen, diesen Kindern Gottes auch zur Seite stehen. Ein offenes Ohr für die Fragen zu haben, einfach zu sagen, ich bete für dich. Aber genauso, meine Lieben, wie es im Natürlichen so für uns ja so normal ist, wenn wir unsere Kinder begleiten und wir merken, Mensch, sie kommen irgendwo rein, was eigentlich nicht gut ist, dann warnen wir auch die Kinder und sagen, pass auf, den Weg, den du eingeschlagen hast jetzt, der ist nicht gut. Und genauso können wir sagen, auf dem geistlichen Gebiet gibt es auch solche Phasen, wo die Gemeinde sozusagen gewisse Entwicklungen sieht und dann aber anspricht und sagt, pass auf, ja? Dieser Weg, diese Entwicklung, sie ist nicht gesund für dein persönliches Leben. Man hat den Blick für die inneren Nöte auch der einzelnen Menschen und darum ist es so wichtig, meine Lieben, dass die Gemeinde hier nicht nur ja, die Kinder in Christo, wie man so sagt, die Jugendliche, aber auch darüber hinaus diejenigen, die schon länger Gott dienen, ja, eben stützt und auf Händen auch trägt. Und so können wir sagen, hat die Gemeinde viele ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Und es ist schön, wenn wir wirklich diesen Blick für diese unterschiedlichen Anforderungen und Aufgaben der Gemeinde auch haben. Und meine Lieben, das gilt es wirklich unermüdlich, nicht nur einmal irgendwie in der Woche, wenn man zusammenkommt oder zweimal, sondern man hat eben ein Herz, man hat einen Blick für die Menschen. Mich hat in der Vorbereitung so dieser Gedanke bewegt, können wir als Einzelne, die wir uns zur Gemeinde zählen, hier sagen, genauso wie im Natürlichen, ich bin so dankbar für meine Mutter. Können wir genauso sagen, ich bin so dankbar hier für die Ortsgemeinde. Wir können uns es aber auch mit einer Frage stellen und sagen, wenn wir uns persönlich reflektieren, weil es ist immer ja vielleicht leicht bei anderen, das irgendwie zu beobachten, aber die Frage ist, bin ich als Mitglied der Gemeinde Christi, bin ich dem anderen Bruder, der anderen Schwester wieder wirklich diese Mutter in Christo, die sich für den anderen sorgt, die den anderen auf dem Herzen auch trägt? Jesaja 66, Verse 12 bis 14. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie ein Strom und den Reichtum der Völker wie ein überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen auf dem Arm und man wird euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie das Gras. Wunderbar, ja? Wenn man das so erleben darf, wie eine Gemeinde, hier wiederum bildlich in diesen Versen gesprochen, liebkost, jemand aufs Knie nimmt, einfach lieb hat. Und die Frage ist für uns, ich möchte jetzt zu dem nächsten Punkt auch oder eigentlich zu dem Punkt nochmal ein Beispiel bringen, aber mit einer Frage einleiten. Wie können wir überhaupt als Kinder die Aufopferung einer Mutter irgendwie messen? Dass wir sagen, ja, mir ist dieser so viel und so viel wert. Ich habe eine Begebenheit gelesen, und zwar ging das Ganze in Taiwan bis zum obersten Gericht auch. Und zwar hat man dort einen Familienstreit lösen müssen. Und zwar hat die Mutter gegen ihren Sohn geklagt. Und zwar, dass der Sohn ihr für die Erziehung des Kindes umgerechnet 620.000 Euro zahlen soll. 620.000 Euro. Wir wissen ja, dass ein Streitfall nicht ja sofort zum obersten Gericht kommt, sondern da befassen sich ja so die untersten Gerichte. Und sie haben tatsächlich dem Sohn am Anfang Recht gegeben, haben gesagt, ja, irgendwie, also Kinder zu erziehen und dafür nur Geld verlangen, irgendwie passt das ja nicht ganz. Die Mutter hat da nicht nachgelassen und so kam es zum obersten Gericht. Und interessanterweise hat das oberste Gericht ihr Recht gegeben. Warum? Die Mutter war alleinerziehend und sie hatte zwei Kinder. Und als die Kinder 20 Jahre waren, hat sie mit jedem Kind einen Vertrag schriftlich abgeschlossen und hat gesagt, sie möchte 60% von dem Nettoeinkommen der Kinder in ihrem Alter haben. 60% vom Netto. Die Söhne, sie waren schon erwachsen gewesen und sie haben den Vertrag unterzeichnet. Nach einer gewissen Zeit sind die jungen Männer in Freundschaft auch getreten mit ihren zukünftigen Frauen. Und wahrscheinlich ist es so langsam ihnen bewusst geworden, was sie überhaupt unterzeichnet haben. Und die jungen Frauen, die haben sehr bewusst dann gegen die Schwiegermutter gearbeitet, sodass der Kontakt da wohl auch abgebrochen ist. Der älteste Sohn war dann irgendwann mal von sich aus bereit, 140.000 Euro ungefähr zu bezahlen. Aber der zweite Sohn, er wollte es eben auf der gerichtlichen, auf dem gerichtlichen Weg dann lösen. Und so kam es zu dieser Sache. Das Gericht hat dann gesagt, naja, weißt du, du bist jetzt 41, bist Zahnarzt, verdienst gutes Geld und du hast ganz bewusst als erwachsener Mensch diesen Vertrag unterzeichnet. Und darum musst du natürlich auch dazu stehen und so kam es auch eben zu dieser Zahlung. Die Frage ist, Ist wirklich die Erziehung eines Kindes mit 620.000 Euro, und ich nehme jetzt diese größere Summe, wirklich erledigt? Meine Lieben, wie kann ein Kind, das Leben, natürliches Leben bekommen hat, irgendwie in monetärer Art und Weise das irgendwie begleichen? Das ist völlig unmöglich. Wir können das natürliche Leben mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das geht einfach nicht, weil wir es nicht selber bewirken können. Und meine Lieben, ich möchte es nur als Aufhänger nehmen, um uns ja den Gedanken weiterzugeben, wenn eine geistliche Mutter, eine Gemeinde sich um Seelen kümmert. Mit was wollen wir das irgendwie begleichen? Wie wollen wir das überhaupt messen? Ein weiteres Kennzeichen der Mutter, und das haben wir auch gehört in dem Programm, das ist die Erziehung der Kinder. Und auch da ist es doch so, und ich spreche jetzt allgemein, dass, ich sage mal, vor allem wenn auch die Kinder ja kleiner sind, der Vater geht zur Arbeit, die Mutter ist dann allein auch mit den Kindern, und so kann es ab und zu vorkommen, dass der Vater nach Hause kommt und auf einmal kommt das Kind in die Arme des Vaters gelaufen und fängt dann an, irgendwie zu erzählen: Weißt du, Papa, die Mama war so unfair. Die war so unfair und sie hat mir das gesagt und das und das und das muss ich machen. Was sagt man auf solche Einwände? Nun, wenn wir wirklich die Lage richtig verstehen, dann werden wir wahrscheinlich nicht zu schnell etwas sagen. Ja? Wir werden sagen, ja, ich muss mal mit Mama sprechen, was überhaupt da die Hintergründe auch waren. Und es wird uns, und wir sind ja eben als Vater und Mutter ja eins, es wird uns ja nicht ausbleiben, ja, dass wir dann nicht in dem Sinne den Kopf des Kindes auch halten und sagen, oh ja, du armes Kind, sondern wir müssen sagen, ja, weißt du, wenn die Sache berechtigt ist, dann hast du nicht richtig gehandelt. Und wisst ihr, das ist ja nur so ein ganz leichter Fall aus dem Familienleben. Es gibt ja viel, viel schwierigere Fälle, ja, die man gemeinsam Vater und Mutter irgendwie lösen auch muss. Und wisst ihr, wenn es dann zu manchen, ja, vielleicht Widerreden kommt, wie auch immer, wir sprechen von der Erziehung, ja. Die Mutter, und ich möchte eigentlich auf diesen Punkt hin, wir Väter, wir sind hier, glaube ich, in dieser Hinsicht ja einfach viel rationaler, kühler, will ich so sagen, dass wir irgendwie sagen, ja, die Sache ist falsch, also dann muss man eben auch hier gewisse Maßnahmen ergreifen. Aber wisst ihr, die Mutter, sie ist viel, viel sensibler. Sie kennt genau die Situation und weiß, ja, so wie das Kind gehandelt hat, das ist nicht korrekt. Und wir müssen das Kind erziehen. Und auf der anderen Seite, da ist die Liebe zu ihrem Kind. Und wisst ihr, dieser Umstand, das ist etwas, was einem Mutterherz, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig vielleicht beschreiben soll, aber einerseits versteht sie es, aber mit dem Herzen möchte sie so gern eigentlich für ihr Kind da sein und sagen, Mensch, ich möchte das Kind irgendwie bewahren jetzt vor dieser Situation, aber sie kann es doch nicht, weil sie muss es tatsächlich auch erziehen. Und meine Lieben, es ist so wichtig, auf das geistliche Leben auch übertragen. Auch hier ist genau die gleiche Situation. Wir haben einerseits das Wort Gottes, das Gott uns gegeben hat. Und wisst ihr, der Christus ist ja der Ehemann. Und zum Beispiel in Johannes 1, da haben wir einige Verse, die uns darauf hinweisen, dass Christus das Wort Gottes ist. Und so können wir sagen, wenn die Gemeinde mit Christus eins ist, dann ist sie in dem Sinne ja gebunden an das Wort Gottes. Sie ist gebunden an die Bibel und sie kann nicht anders. Und auf der anderen Seite hat sie die Liebe zu jedem Einzelnen. Und wenn jetzt gewisse, möchte ich so sagen, Konflikte vielleicht auftauchen, wenn man etwas auch lösen muss, wisst ihr, wenn man nur das Emotionale betrachtet, dann wird man sagen, Mensch, man würde so gern die Situation irgendwie so lösen, dass alles gut ist. Und auf der anderen Seite sagt man, es ist nicht möglich. Die Schrift sagt in diesem Punkt ganz anders. Und darum ist die Gemeinde, meine Lieben, sie ist gebunden an das Wort. Ja? Sie kann nicht anders, weil die Gemeinde und Christus eine Einheit auch sind. Bei all der Liebe, menschlich gesehen, für den Einzelnen, geht sie den Weg auch der Schriftgebundenheit, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie lieblos dann handelt, sondern das ist eben dann dieser Spagat, einerseits die Schriftgebundenheit zu bewahren und auf der anderen Seite die Erziehung auf dem geistlichen Gebiet im Geist der Liebe auch durchzuführen. Und ich möchte auf den letzten Punkt kommen. Wir haben bei den 10 Geboten, die Gott dem Volk Israel damals gegeben hat, lautete das 5. Gebot: Ehre Vater und Mutter. Und diesen Gedanken greift Apostel Paulus auch in dem Neuen Testament auch auf, in Epheser 6 von Vers 1. Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre dein Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ein Gebot, das nicht neu ist, sondern wir können sagen, das Gebot, das hat sich nie verändert. Ob es zu alten Zeiten so gegeben wurde, im Neuen Testament wird es noch einmal bekräftigt. Und darum der Gedanke, ehre deinen Vater, ehre deine Mutter auf dem natürlichen Gebiet. Aber meine Lieben, wenn wir jetzt auf das Geistliche zu sprechen kommen, dann ist dieser Vers aus Epheser 5, Vers 31, den ich ja schon zitiert habe: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und jetzt dieser Hinweis: Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Meine Lieben, dieser Gedanke, dass Christus und die Gemeinde, sie sind eins. Und wisst ihr, wir können völlig unmöglich eigentlich einerseits sagen, Christus ist im Mittelpunkt meines Lebens und dann aber irgendwie negativ irgendwie über die Gemeinde sprechen. Das geht überhaupt nicht, weil Christus und die Gemeinde, das ist eine Einheit. Ja? Und darum hier auch dieser Gedanke, ehre Vater und Mutter. Wisst ihr, es ist völlig richtig, dass wir immer wiederum betonen, dass Christus der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Das ist völlig richtig. Aber mir ist eben in diesem Zusammenhang so aufgefallen, wir können Christus und die Gemeinde nicht trennen, weil das eine Einheit ist. Ja? Wir können nicht sagen, Christus ja, aber Kinder Gottes oder die Gemeinde, ja, da habe ich irgendwie eine andere Meinung. Christus und die Gemeinde, es ist eine Einheit. Und darum ist die Frage, Ehre Vater und Mutter, Ehre liebe ich Christus und die Gemeinde. Und der Gedanke war ja, oder das Thema Gemeinde unser aller Mutter aus dem Kolosserbrief, ja. Und der Gedanke, der hat mich irgendwie herausgefordert, wo ich denke, ja, Apostel Paulus, er schreibt natürlich an eine Gemeinde und er meint jetzt hier natürlich auch die Kinder Gottes. Weil was heißt eigentlich Gemeinde unser aller Mutter? Natürlich, die Gemeinde ist in erster Linie die Mutter derjenigen, die in Christus sind, ja, die Kinder Gottes geworden sind. Aber ist die Gemeinde nicht noch mehr Mutter für all diejenigen, wenn zum Beispiel unsere Kinder von klein auf in die Gemeinde kommen, so ganz selbstverständlich, ja, mit den Eltern, und welche Vorzüge dürfen diese Kinder genießen? Ob es die Kinderstunde ist, ja, jeden Sonntag, ob es die Kinderfeste sind, die organisiert werden, ob es die Jugendstunde, die angeboten wird, einfach das Zusammensein in der Gemeinde, die Wärme, die Liebe, die Fürsorge der Geschwister zu spüren, zu erfahren, obwohl man selber noch gar nicht in Christo ist. Ja? Und darum, meine Lieben, ist die Gemeinde unser aller Mutter. Nicht nur für unsere Kinder, genauso auch für jeden Besucher, der zum Gottesdienst kommt. Und auch darüber hinaus, meine Lieben, für einen jeden Einzelnen, der noch ferne von Gott ist und gar nicht den Weg, ich sag mal, hier zum Gottesdienst gefunden hat. Ja? Das ist eben auch die Aufgabe, und da schließt sich eigentlich der Kreis, Gemeinde unser aller Mutter, also nicht nur für diejenigen, die in Christus sind, sondern auch für diejenigen, die noch ganz ferne von Christus sind. Und darum ist die Aufgabe auch der Gemeinde, wie es Christus selber gemacht hat, der sich erniedrigt hat, der zu den Menschen hinausgegangen ist, auf die Straßen, ja, der an die Zäune gegangen ist und Menschen in die Nachfolge gerufen hat. Das ist wirklich dann die Aufgabe auch der Gemeinde. Und wisst ihr, da zeigt sich wieder diese mütterliche Seite der Gemeinde. Ihre Liebe, ihre Fürsorge für Menschen, die noch ferne sind von Christus. Und meine Lieben, ich wünsche uns so sehr, dass wir eben als Gemeinde so eine Mutter sind. Ja? Dass jeder Einzelne, der hier entweder ja, ganz aktiv hierher kommt, ein Kind Gottes geworden ist, oder auch Menschen, die noch ferne einerseits sind von Christo, aber doch sagen dürfen, wenn ich hier in Berührung mit den Menschen komme, wenn ich hier zu den Gottesdiensten komme, dann ist hier eine Wärme, dann ist hier etwas Anziehendes. Was ich spüre, das ist die Liebe. Und das wünsche ich einem jeden Einzelnen von uns, dass wir es praktisch umsetzen. Amen.